Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Die NHL geht in ihre All-Star-Pause und wir bequatschen, was in den letzten zwei Wochen so alles passiert ist. Unter anderem natürlich, was bei den Montreal Canadiens los ist. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Let's drop the puck.
Die NHL.
Und hier ist das bewährte Line-Up. Mit mir in der Starting Three sind Ansgar Löcke auf Twitter @anskarius_90. Hallo Ansgar.
Ja, moin.
Und Franz Büchner von Sport1 auf Twitter @franzbüchner. Büchner mit UE. Hallo Franz.
Einen wunderschönen.
Wir haben eine Frage bekommen auf Twitter, die ganz schön ist zum Einstieg, von Florian @fphra. Und zwar relativ plain and simple. Wer ist für euch der derzeit beste Spieler der Welt? Franz, kannst du dich da von einem Capitals Bias lösen?
Umfasst das jetzt sämtliche Spieler, also auch Goalies?
Ja, das ist halt immer das Thema bei dem besten Spieler der Welt. Du kannst halt schwer eine Stürmer mit Verteidiger mit Goalies Lass uns dann einfach mal jede Position wählen.
Was ist das? Das ist vielleicht am besten. Ja, ja, da, also fällt natürlich nur einer ein, der sein kann. Das ist natürlich Alexander Radulov. Völlig klar. Spielt bei ZSKA Moskau. Nein, Spaß beiseite. Also das ist sicherlich kein schlechter Spieler, aber Radulov würde ich dann doch nicht als besten Spieler der Welt bezeichnen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wo wollten wir anfangen? Bei Stürmern?
Ja, lass mal beim Torwart anfangen, weil wenn es so beste Spieler gibt in jeder Sportart, dann wird immer bei den Stürmern angefangen.
Goalies aktuell. Ah, das ist natürlich, da ist ja schon wieder super schwierig, weil der vermeintlich Beste ja schon seit Ewigkeiten verletzt ist. Deswegen ist es aktuell so ein bisschen schwierig, das zu vergleichen und das irgendwie in einen Rahmen zu zwängen. Will ich jetzt von den aktuellen Saisondaten ausgehen, gibt es für mich eigentlich nur eine Lösung. Aber das wäre dann auch wieder so typisch, weil du mich ja schon in dieses Capitals-Korsett gesteckt hast.
Na, kannst schon Olaf Kölzi nehmen.
Der derzeit beste Goalie der Welt, Olaf Kölzi. Sagen wir, ich nehme seinen eigentlichen Nachfolger, auch wenn ein paar andere dazwischen waren. Braden Holtby.
Okay. Der eigentlich Beste ist natürlich Carey Price, der ja schon längere Zeit den Canadiens fehlt. Braden Holtby von Franz. Ansgar?
Ja, Franz spricht da schon viel Richtiges an. Ich glaube, wenn Carey Price fit wäre, dann würde die Diskussion ein bisschen einfacher laufen. Holtby spielt eine überragende Saison, aber auch Holtby sagen, weiß ich nicht. Ansonsten vielleicht Corey Crawford, die Saison auch schon 7 Shutouts. Dazu jede Menge Stanley Cups geholt, ist auf jeden Fall oben mit dabei.
Da würde ich vielleicht dann auch, ja, es ist halt schwer, also wenn man sagt, der derzeit Beste, klar kann man sich gleich einfach nach den Statistiken richten, natürlich hat Crawford Holtby voraus, dass er eben halt auch das schon mal in den Playoffs gezeigt hat, aber Crawford und Holtby sicherlich vorne mit dabei. Vor kurzem habe ich einen Tweet gelesen, da ging es ums Roster für den World Cup of Hockey und da, ich weiß nicht, von Darren Drager war es, glaube ich, oder einem von diesen NHL-Insider. Und da, der hat dann auch geschrieben, ja, momentan, auch obwohl Price verletzt wäre, wären die drei Torhüter, Price, Holtby, Crawford, in irgendeiner Reihenfolge für Kanada. Und außerhalb Kanadas nicht so die Saison von Pekarinne bis jetzt, auch nicht so die Saison von Tuukka Rask. Also, ja, Quick haben wir noch, der natürlich auch schon in den Playoffs seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Schwierig, also wir können, glaube ich, keinen rausstreichen, aber vielleicht reicht das Florian auch, dass wir einfach drüber diskutieren. Abwehrspieler, Ansgar.
Puh, auch eine großartige Kategorie, was das angeht. Es gibt so viele gute auch.
Da kannst du natürlich auch wieder auf die Scorerliste sagen.
Ja, klar, Erik
Karlsson,
ja, aber
50 ist ja die Frage, Spiele, 52 ob man jetzt, Punkte. Ob man jetzt ja, den, genau. Ja, ob Verteidiger, man jetzt heißt ja Verteidiger.
Ja, eben, Verteidiger, die jetzt gut in Offensive sind, das ist so, ist halt nur die Hälfte, die Hälfte des Jobs, wenn überhaupt, weil man ist ja Verteidiger, um Tore zu verhindern. Oh, ich tue mich wirklich schwer, wenn man so momentan so die All-Star-Liste durchgeht und ja auch nicht so viele, vielleicht momentan, ja, PK Subban, Eric Carlson, so die Ecke.
Duncan Keith vielleicht noch mit dazu.
Ja, Shane Weber. Es gibt immer so viele.
Franz?
Ich würde zwei Namen nennen, die ich persönlich halt einfach sehr, sehr mag als Spielertypen. Einmal Oliver Ekman-Larsson von den Coyotes und Roman Josi von den Nashville Predators. Finde ich, haben beide auch tatsächlich nicht nur Offensivqualitäten, auch wenn sie da sicherlich schon am besten sind. Aber die sind halt auch defensiv, wie ich finde, besser als zum Beispiel Erik Karlsson. Also würde ich einfach mal die beiden so gleich auf vorschlagen.
Karlsson habe ich gerade schon gesagt, der punktstärkste Verteidiger. 52 Punkte eben in 50 Spielen, über einen Punkt pro Spiel. Was noch dazu kommt, die meiste Eiszeit in der kompletten Liga, knapp 29 Minuten. Aber das ist halt ein Offensivverteidiger und ich bin eigentlich auch eher der Meinung, man sollte Verteidiger halt eben auch an ihrem kompletten Spiel messen. Und möglicherweise, wenn dann wieder die Playoffs laufen, spielt Drew Doughty wieder groß auf. Also auch da ist es extrem schwer, aber ich glaube, wir haben die richtigen Namen, die in der Verlosung sind, genannt. Und dann haben wir noch die Stürmer, Franz.
Na gut, aktuell läuft einer allen anderen davon. Wir sind mal ganz schlanke 15 Punkte Vorsprung in der Scorerliste für Patrick Kane. Also ich glaube, an dem kommen wir aktuell nicht vorbei.
Ja, würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Ansgar?
Nee, auch nicht. Also gerade, weil es halt nicht nur Tore sind, so ein Ovechkin als Sniper, aber was der macht, das legt dann Kane in Assists nochmal oben drauf. Also würde ich momentan auch nicht gegen argumentieren wollen.
Sind wir soweit zu sagen, Patrick Kane ist der derzeit beste Eishockeyspieler der Welt?
Warum nicht? Yeah.
Ja, das war halt schon lange Schweigen. Ja, aber es ist, also wenn wir jetzt die letzten Jahre uns anschauen, dann war es ja, am Anfang war es irgendwie, jetzt gehen wir mal 5 bis 10 Jahre zurück, hieß es immer Crosby und Ovechkin, dann war es zwischenzeitlich mal, klar, ich nenne nur Stürmer, ja, weil es halt einfach irgendwie Teil des Geschäfts ist, Crosby und Ovechkin, dann war es glaube ich mal Crosby und Giroux, dann war es irgendwie mal Crosby und Stamkos, Crosby war eigentlich immer dabei, aber Patrick Kane, dann kamen irgendwie so Taves und Kopitar, weil auf einmal alle gemerkt haben, oh, Playoffs sind auch wichtig und was weiß ich, Two-Way-Game, aber Patrick Kane war da eigentlich in den letzten Jahren, finde ich, nie zumindest ganz so oben so in den Top 3 der Diskussion, oder täuscht mich das?
Ja, das täuscht, glaube ich, nicht, aber er spielt natürlich eine überragende Saison. Liegt natürlich daran, die letzten Jahre, man hat natürlich geschaut, was macht wirklich einen kompletten Eishockeyspieler aus? Ich glaube, das war da eher die Herangehensweise. Also um wen herum, wenn man jetzt nur einen rauswählen müsste, würde man am besten ein Team aufbauen können. Und da bin ich dann natürlich immer noch der Meinung, dass man da vielleicht Taves bevorzugen könnte, wenn wir jetzt auch nur bei den Blackhawks bleiben. Aber die Zahlen und die Art und Weise, wie Patrick Kane in dieser Saison spielt, machen ihn vielleicht tatsächlich derzeit zum wertvollsten Spieler der Welt.
Dann greife ich das nochmal auf, was du gerade gesagt hast. Ihr müsst jetzt, das ist auch ein bisschen fies natürlich, weil keiner von uns 30 Gedanken drüber gemacht hat wahrscheinlich. Also ich habe euch jetzt gerade erst mit der Frage von Florian konfrontiert. Ihr müsst jetzt ein Team aufstellen, jetzt aktuell. Also für jetzt, für diese Saison. Nicht perspektivisch die nächsten 5 bis 10 Jahre, sondern jetzt diese Saison. Was sind eure 3 Top-Picks?
Sprich Torwart, Verteidiger.
Nein, und, einfach 3 Spieler picken.
Aber einfach 3 Spieler.
Ja, genau. Ansgar.
Oh, komplett aus dem Bauch.
Okay, ich fange an, okay? Weil, okay. Ich fange an. Ich würde tatsächlich an Nummer 1 würde ich tatsächlich Jonathan Taves picken, weil er 3 Stanley Cups gewonnen hat, weil er sich Nacht für Nacht oder Abend für Abend mit den besten Centern der Welt messen muss, weil er ein guter Zwei-Wege-Spieler ist. Ich würde als Verteidiger würde ich einfach Drew Doughty picken, weil es schon überragend finde, wie er sich in den Playoffs immer präsentiert. Und dann würde ich eigentlich Ja, dann würde ich Carey Price picken, obwohl der momentan verletzt ist. Aber wir gehen davon aus, er ist fit.
Ja, ist nicht für die Zukunft, hast du gesagt.
Ja, du hast recht, aber okay, von den jetzt Fitten. Dann würde ich tatsächlich auch, glaube ich, Corey Crawford nehmen. Dann würde ich mir einen Torwart auch noch nehmen. Die drei würde ich nehmen. Jetzt ist natürlich die Sache, vielleicht hätte einer von euch zweien schon vorher jemand gepickt. Verdammt, wir hätten das vorher planen sollen.
Ich nehme drei andere.
Ah, okay, gut, dann machen wir es so. Dann machen wir es so.
Franz? Also, dann mache ich mal weiter. Ich nehme im Tor Braden Holtby, ich nehme in der Verteidigung Oliver Ekman-Larsson und ich nehme im Sturm Evgeny Kuznetsov.
Juhu. Da können wir gleich noch ein bisschen, vielleicht wenn wir über Washington sprechen, drauf eingehen, auf Kuznetsov. Ansgar?
Jetzt sind die beiden Torhüter weg. Dann
da kannst du rein Tor von den Torhütern nehmen, also ich meine,
ja, das ist viel. Ich würde wahrscheinlich auch eher Braden Holtby nehmen. Dann für die Abwehr PK Subban und vorne Wladimir Tarasenko.
Oh, Zuckerdoodle-Dee. Schön. Okay. Ich weiß nicht, Florian, ob wir deine Frage jetzt beantwortet haben, aber zumindest war es eine lustige Diskussion. Ich habe auch noch was Lustiges gesehen, eine Spielerei auf TSN. Da empfehle ich auch, wer auf Twitter ist, Mike Kelly zu folgen. @TSN Research ist es, glaube ich. Und die haben ein ganz interessantes Gedankenexperiment gemacht. Und zwar haben sie die besten Error-Adjusted Goals per Game, also die besten Torjäger unter dieser Prämisse Error-Adjusted Goals per Game gekürt. Und was rausgekommen ist, hat mich schon ein bisschen überrascht. Das waren 5 Spieler. Mike Bossy, Maurice Richard, jetzt schon ein bisschen länger her, dann Gretzky, Lemieux und Ovechkin, diese 5 Spieler. Und was glaubt ihr, in welcher Reihenfolge die eingelaufen sind? Also nochmal zur Erklärung, Error-Adjusted Goals, natürlich haben sie das dann umgerechnet. In den 80ern zum Beispiel wurden mehr Tore erzielt und dann wurde das halt so ein bisschen ausgeglichen. Das heißt, die Gretzky-Werte aus den 80ern natürlich dann so ein bisschen gedrückt. Und aktuell die Ovechkin-Werte dann im Vergleich zum Beispiel zu den 80ern natürlich ein bisschen angehoben. Was glaubt ihr unter diesen 5? Wer ist auf Nummer 1 gekommen, wenn man diese Error-Adjusted Goals per Game nimmt? Nochmal. Rocket Richard, Mike Bossy, Wayne Gretzky, Mario Lemieux und Alex Ovechkin. Franz, was glaubst du? Mich hat es völlig überrascht, ich hätte es nicht gedacht.
Boah.
Also ich sag dir dazu, also kann man dazu sagen, Wayne Gretzky hat natürlich die meisten Tore erzielt von diesen Spielern insgesamt. Mike Bossy hatte den besten Tore pro Spielschnitt. Ja, das sind die 2 Sachen, die ich noch wusste.
Wenn du schon sagst, es ist überraschend gewesen, dann wird es wahrscheinlich nicht Gretzky gewesen sein auf der 1.
Gretzky war auf 5.
Auf 5 ja, sogar.
Bei den Error-Adjusted Goals per Game.
Gut. Dann nehme ich Bossy.
Bossy? Okay, der hatte den besten Tor pro Spielschnitt auch vorher. Was meinst du, Ansgar?
Ich nehme, Lemieux ist ja so mit dieselbe Ära wie Gretzky, von daher ist das ja eher dann gleich zu sein.
Man beschneidet sich, ja, überschneidet
ja,
sich,
ja, ja, klar, dann eher ist jetzt nicht gleich, aber ja. Wenn das was überraschend ist, dann gehe ich Ovechkin auf die 1, nach dem Motto, heutzutage fallen kaum noch Tore, da sind seine Leistungen viel höher anzurechnen.
Fast. Also Bossy war auf der 3, Ovechkin auf der 2 und Mario Lemieux auf der 1.
Oh, krass.
Ja. Und Gretzky auf der 5 und Rocket Richard auf der 4. Also ich fand's auch, also man kann es natürlich auch nicht 1-1 eigentlich so machen, ja, weil du kannst natürlich auch nicht sagen, weiß ich nicht, wenn du jetzt Ovechkin mit seiner Spielweise in eine andere Ära reinpackst, weißt du ja nicht, was rauskommt. Aber also dieses Gedankenexperiment hat dazu geführt, dass Mario Lemieux bei den Error-Adjusted Goals per Gamer Nummer 1 war. Und das ist vielleicht auch ganz gut zu unserer vorigen Diskussion über den besten Spieler der Welt. Das heißt ja immer oft, also beim Eishockey fällt sofort Wayne Gretzky als bester Spieler der Welt. Es gibt aber so viele andere, die vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt haben in ihrer Karriere. Lemieux zum Beispiel, weil er halt einfach nicht alles aus seinem Talent machen konnte, weil er halt einfach krank war zwischendrin, verletzt war. Genauso Bobby Orr, der schon mit 30 rum seine Karriere beenden musste, wo es eigentlich für viele Verteidiger erst so richtig losgeht und so weiter und so fort. Also immer eine schwierige Diskussion. Aber eine schöne Diskussion. Freut mich, dass wir sie geführt haben. Und dann gehen wir rein in die beiden Conferences und schauen uns an, was die Mannschaften so treiben. Heute fangen wir im Westen an.
Die Western Conference.
Die Western Conference mit der Central Division. Die Chicago Blackhawks da auf Platz 1, haben mittlerweile die Dallas Stars verdrängt. Dallas auf Platz 2 und dann die Blues, die Minnesota Wild, die Colorado Avalanche, die Nashville Predators und die Winnipeg Jets. Winnipeg schon abgeschlagen, 7 Punkte Vorsprung auf der Rückstand auf den vorletzten. Ja, Ansgar, ich glaube, du hast dich da so ein bisschen mit den Nashville Predators beschäftigt in dieser Division, die noch Chancen auf die Playoffs haben, aber nicht so stark sind wie in der Vorsaison.
Ja, was halt vor allem daran liegt, dass Pekarinen komplett Grottenjahr hat aus seiner Sicht. Er hat momentan als Starter eine Save Percentage von 90,6 und das über 40 Spiele. Das ist eigentlich jetzt kein Starterniveau, sondern deutlich unterm Schnitt. Ansonsten läuft das bei den Predators eigentlich ganz in Ordnung. Gut, dass das Rinne jetzt auch noch als All-Star genannt wurde, liegt vor allem daran, dass es All-Star-Game in Nashville ist. Ansonsten die Vertreter da mit Josi und Shea Weber. Wir haben ja vorhin auch schon über die Verteidiger gesprochen, nach dem Motto beste Verteidiger der Welt. Also da hat Nashville einiges zu bieten. Hatten ja jetzt gerade auch erst Seth Jones weggetradet. Der stand ja auch noch in der Reihe von guten Verteidigern. Ja, momentan hatten sie über die letzten 10 Spiele eine Bilanz von 4-5-1, also eigentlich gar nicht mal so gut, haben jetzt aber die letzten 3 gewonnen, das heißt, langsam kommen sie hoffentlich wieder in Fahrt. Spielen auch so für die Analytik-Freunde ein gutes Hockey, haben so, was so Corsi-Statistiken angeht, so mit so die zweitbeste Bilanz der Liga nach den LA Kings, das heißt, sie haben mehr den Puck, als es der Gegner hat. Und haben sich jetzt mit Ryan Johansson einen neuen Erste-Reihe-Center geholt, haben wir auch schon angesprochen. Der funktioniert ganz gut in der ersten Reihe mit James Neal auf dem rechten Flügel. Sie suchen aber für die erste Reihe momentan noch einen ordentlichen Left-Winger. Da haben sie momentan im Grunde schon alle durchprobiert in den 8 Spielen, die Johansson da ist. Da hat ein Philipp Forsberg gespielt, da hat ein Mike Ribeiro gespielt, ein Colin Wilson, der momentan verletzt ist, aber keiner scheint da wirklich zu funktionieren und punktemäßig ist die erste Reihe da nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, wenn das dann irgendwann mal klickt und die Torhüter so ein bisschen in Normalform kommen, du hast es gesagt, die sind ein Punkt von den Wildcard-Spots weg, wenn das so ein bisschen harmoniert, dann sieht das für die Predators eigentlich wieder gut aus. Denn Minnesota und Colorado sind auf jeden Fall in Schlagdistanz.
Ein Punkt Rückstand, genau. Was halt schon sehr offensichtlich ist im Vergleich zur Vorsaison, ist halt einfach die Gegentore. Wenn du da sagst, 130 und Minnesota hat weniger, die Anaheim Ducks haben weniger, Los Angeles hat deutlich weniger, Chicago hat weniger. Also da... Das war ja in der Vorsaison so ihre große Stärke, die große Stärke der Nashville Predators, dass sie dann einfach über die Defensive gekommen sind. Aber jetzt auch so ja, mit diesem Trade Johansson und Seth Jones auch so ein bisschen die, vielleicht nicht die Identität geändert, aber halt da auch ein bisschen was für die Offensive getan. Franz, Chicago hat jetzt das letzte Spiel mit 0-5 gegen Carolina verloren, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das ein Ausrutscher war. Die sind jetzt mittlerweile auf Platz 1 in dieser Division und ja, können wir bloß Woche für Woche oder 14-tägig sagen, dass sie weiterhin Top-Favorit sind. Was sind sonst deine Einschätzungen zu dieser Central Division?
Hohes Niveau insgesamt, gerade wenn man es mit der anderen vergleicht, mit der Pacific. Überraschend stark immer noch Dallas, wobei die ja aktuell so ein bisschen auf Normalmaß zu schrumpfen scheinen. Also sind natürlich immer noch ziemlich gut dabei, auf Rang 2 mit 67 Punkten, aber letzten 10 Spiele nur 3 gewonnen. Haben sicherlich auch durch diesen grandiosen Saisonstart, also eigentlich die gesamte erste Saisonhälfte, ein bisschen über den Verhältnissen gelebt, auch wenn man natürlich erwarten konnte, dass sie stärker werden als in der vergangenen Saison. Ich glaube aber, dass durch diesen starken Start, durch die starke erste Saisonhälfte, da auch die Playoffs im Prinzip sicher sein sollten für Dallas. Jetzt muss man halt schauen, dass man aber nicht den Schlendrian da reinkehren lässt, sondern eben versucht, das weiter zu transportieren, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist wie in der ersten Saisonhälfte. Aber ja, die Konkurrenz ist nach wie vor groß, deswegen müssen sie sich entsprechend ranhalten. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut für Dallas, weil da können sie sich gar nicht erlauben, da entsprechend nachlässig zu werden. Ja, ansonsten Chicago, St. Louis im Prinzip da, wo man sie erwartet hätte. Und dahinter ist es noch extrem eng. Also schauen wir mal. Es könnte natürlich gut sein, dass 5 Teams aus dieser Division am Ende in die Playoffs kommen, je nachdem, wie sich die Saison so weiterentwickelt. Aber das wäre sicherlich keine große Überraschung, wenn es so kommt.
Ansgar, du hast die Colorado Avalanche schon angesprochen, die aktuell noch auf dem Wildcard-Platz sind, als Zweiter hinter dem Minnesota Wild, oder da halt auf beide Punkte gleich mit 55 Punkten auf dem Wildcard-Platz. Patrick Roy hat jetzt letzte Nacht beim Spiel gegen die San Jose Sharks am Ende 1-6 bei 0-4 und 15 Minuten vor Schluss ein Torwart runtergenommen. Was sagst du zu solchen Aktionen? Also Ra war ja schon auch in der letzten Saison oder in seiner Debütsaison dann auch, hat er eben mal 4 Minuten oder 5 Minuten vor Schluss ein Tor gezogen, aber eine Viertelstunde vor Schluss. Das 5-0 war, glaube ich, dann auch empty net.
Ja, so wenn ich nicht im Tor stehen kann, soll es keiner vielleicht, so nach dem Motto. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie eine besonders kluge taktische Maßnahme war. Vielleicht so ein bisschen, für Schlagzeile, ich weiß nicht. War zumindest mal ganz lustig, so als Anekdote, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt nur noch ohne Torhüter spielen wird. Ich meine, man ist ja in der NHL in den letzten Zeiten jetzt. Sieht man das, glaube ich, bei mehreren Teams, dass dann schon mal so 3, 4, 5 Minuten vor Schluss bei so einem Torwart gezogen wird. Aber das ja im Grunde auch nur, wenn man noch Siegchancen wirklich sieht. Und ich glaube nicht, dass das bei einer Viertelstunde zu spielen, bei 4 Toren Rückstand, dass man da wirklich mit einem Mann mehr sich wirklich erhofft, da noch jetzt noch schnell 2 Tore zu machen. Das war eher ein bisschen PR-Stunt als wirkliche Spieltaktik, gehe ich von aus.
Ich glaube, wir haben letzte Saison auch schon mal drüber gesprochen. Grundsätzlich ist diese Überlegung, mal früher den Torwart runterzunehmen, natürlich eigentlich ganz gut. Also wenn es eng ist, weil ja eigentlich die normale Strategie ist, die wichtigen Spieler, also die man in dieser entscheidenden Situation dann aufs Eis schickt, ganz am Schluss ein bisschen zu schonen. Und wenn die halt zum Beispiel 3 Minuten vor Schluss halt gerade geschont werden und nicht auf dem Eis sind, dann ist es natürlich clever, da den Torwart rauszunehmen und dann mal 6-5 zu spielen oder 4 Minuten vor Schluss, aber 15 Minuten vor Schluss ist auch schon ein bisschen crazy. Vielleicht auch so ein bisschen
und wenn es eng ist halt.
Ja, genau. Standard 4-0. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Wachrüttler von Roy. Also vielleicht kann man es in die Richtung eher drücken. Aber lustig. In der Pacific Division, da sind die Los Angeles Kings immer noch mit Abstand Tabellenführer, 63 Punkte. Es kommen dahinter die San Jose Sharks 56, die Arizona Coyotes weiterhin da vorne mit dabei, 53 Punkte. Dann die Anaheim Ducks 51, genauso wie die Vancouver Canucks 51. Und hinten raus Calgary und Edmonton jeweils, Calgary 45 und Edmonton 43. Also 3 kanadische Teams hinten in dieser Pacific Division. Ganz interessante Statistik auch, Stand Mittwoch, 7 der letzten 10 in der NHL sind kanadische Mannschaften. Natürlich auch ein bisschen ungünstig, die Geschichte.
Ja, und wir haben auch nur 7.
Ja, genau. Also alle 7 stehen unter den letzten 10. So ist es aktuell. Franz, von Edmonton hatte ich mir mehr erwartet, ehrlich gesagt, von den Oilers. Klar, sie haben halt jetzt lange auf Conor McDavid verzichten müssen, aber trotzdem, dass die wieder da hinten drin hängen. Irgendwann muss noch mal vorbei sein.
Ja, ich hätte auch gedacht, das passiert ein bisschen mehr jetzt in dieser Saison, gerade natürlich auch mit dem Wechsel auf der Trainerposition, auf der GM-Position, wo man sich dachte, na, da hat man mit Chiarelli und mit McLellan mit solch zwei Erfahrene, die eigentlich auch das verstehen, was sie tun, rangeholt. Aber das geht eben dann trotzdem nicht so schnell. Das sieht man ja durchaus auch in Toronto. Aber irgendwie denkt man sich bei dem ganzen Talent, was die seit Jahren anschaffeln und ranschaffen, irgendwann muss es doch mal Klick machen und dieses Team irgendwie durchstarten oder zumindest mal konkurrenzfähig sein im Playoff-Kampf. Aber
vor allem der entscheidende Unterschied zu den Maple Leafs ist ja wirklich, wenn ich das mal ganz kurz anmerken darf, dass die Oilers ja dauernd Nummer 1 Picks oder zumindest hohe Picks hatten und die Maple Leafs ja es immer geschafft haben, gerade so die Playoffs zu verpassen oder halt dann wie in dieser einen Serie gegen die Bruins halt dann das noch zu verbocken hinten raus, aber halt dann keine Picks zu bekommen, keine hohen Picks. Und das war ja jetzt in der Vorsaison das erste Mal so, dass sie wirklich mal Top 5 mal picken dürfen. Aber die Oilers, die holen sich ja Nummer 1 Picks am laufenden Band. Haben dann sogar noch das Glück, wenn sie nicht die schlechteste Mannschaft der Liga sind, den Zugelost zu bekommen wie Conor McDavid, diesen Once-in-a-Generation-Spieler. Also ja. das ist dann zu wenig.
Ja, das ist zu wenig. Das ist auch schwer zu sagen, woran das liegt immer wieder. Also möglicherweise halten die alle so viel von sich selbst, dass sie dann miteinander nicht so richtig können. Weiß ich nicht. Es ist wirklich seltsam, weil, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, es ist so viel Top-Talent in diesem Team vorhanden und irgendwie finden die einfach nicht zusammen und schaffen es nicht, so als Team dann entsprechend auch Leistung abzurufen. Ich meine, in Heimspielen die Saison scheint es einigermaßen zu funktionieren, da haben sie eine positive Bilanz, aber auswärts ist das schon wieder unter aller Sau, 6 Siege gerade mal bisher. Also so kommst du halt nicht weiter, wenn du auswärts immer nur verlierst oder fast immer nur verlierst. Die können sich da irgendwie nicht rausarbeiten aus dem Keller. Und es wird irgendwie immer erstaunlicher, warum das so ist.
Glaubst du, dass es irgendwann mal den Blockbuster-Trade geben wird und sie sagen, komm, wir hauen jetzt mal einen von diesen Offensiven, von diesen Nummer-1-Picks, ob es jetzt Hall ist, weil er keinen Bock mehr hat, oder auch, was ich, Nugent Hopkins oder sonst jemand. Wir hauen jetzt mal weg und holen uns mal so einen richtig guten Verteidiger.
Ja, so langsam haben sie ja eigentlich wirklich genug Kandidaten da. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, wobei ich irgendwie nicht so richtig dran glauben kann, dass die Oilers das tatsächlich machen, weil ich glaube, die glauben zu sehr an diese Spiele und sehen irgendwie darüber hinaus nicht, was vielleicht das Team entsprechend weiterbringen könnte. Und deswegen glaube ich nicht, dass das passiert.
Zu den Oilers kommt ja noch dazu, die spielen momentan so im Grunde kaum mit Centern, weil die halt nicht nur McDavid, sondern auch Ryan Nugent Hopkins hat sie auch die Hand gebrochen. Der fällt halt auch aus, spielen jetzt halt immer noch mit Leon Dreiseitel, natürlich super für ihn, aber halt erste Reihe Center und dahinter spielen irgendwelche Flügelspieler als Center. Und da wird sich über die All-Star-Pause wahrscheinlich auch erstmal das Medical Department kümmern, dass erstmal die Kadertiefe wiederhergestellt wird.
Leon Dreiseitel aktuell mit 40 Spielen, 12 Tore, 25 Assists, also Stand Mittwoch, 37 Punkte, also fast einen Punkt pro Spiel, zweitbester Scorer bei den Edmonton Oilers hinter Taylor Hall.
Ansgar? Und zu McDavid, die Blogger von Oilers Nation posten zu jedem Torschützen immer ein schönes GIF und zu Dreiseitel sind die auf das Sportstudio-Video gestoßen, wo die in den 70er Jahren die bunten Trikots vortanzen und haben das mit einem modernen Beat unterlegt und spielen das jetzt immer als Video ab, wenn Dreiseitel scored.
Nicht schlecht.
Immer irgendwelche tanzenden 70er Jahre Deutsche in den bunten Trikots.
Diese Sportstudio-Folge war unglaublich. Ja, Conor McDavid wird demnächst zurückkommen, steht auch bei fast einem Punkt pro Spiel, aber halt erst bei 13 Spielen, weil sich dann ja verletzt hat. Ansgar, sonst noch von dir zu dieser Division, zu der Pacific?
Ja, nicht mehr viel. Klar, die Kings gehen vorweg, das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Dahinter machen sich die Sharks so ein bisschen ran, haben jetzt ja in den letzten 10 Spielen 8 gewonnen, haben auch gegen die Leafs 7-0 gewonnen. Das heißt, da ist sehr viel Potenzial drin. Halt auch für viele Spieler jetzt letzten Mal so wirklich die letzte Chance. Oh, so ein Joe Thornton ist ja nun auch schon ein alter Mann. Dazu Marlow, Ward, Torres, Zubrus, alle deutlich in den 30ern. Joe Thornton hat jetzt gegen Colorado seinen 1300. Punkt geholt. Ist damit der 33. Spieler der Liga, der das geschafft hat. Als kleiner Milestone oder ordentlicher Milestone, besser gesagt. Und wahrscheinlich, wenn man sich so den Roster anguckt von San Jose, wahrscheinlich so wirklich mit dem Kader jetzt die letzte Chance, mal ordentlich mal in den Playoffs mal endlich mal was zu reißen, weil ansonsten wird in den nächsten Jahren da auch wirklich umstrukturiert werden müssen.
Jo, auf jeden Fall. Und ja, in der Vorsaison hat es ja nicht so wirklich geklappt und auch in den letzten Jahren einfach in den Playoffs. Da haben sie Probleme. Angeführt von Joe Pavelski. Klar, Thornton und Mahler sind auch mit dabei, aber Pavelski die meisten Tore geschossen, 25, und ist auch Topscorer momentan bei den San Jose Sharks. Wir schauen noch ganz kurz auf die Statistiken von Toby Reeder. Der steht aktuell bei 10 Tore und 20 Assists in 49 Spielen, also 30 Punkte in 49 Spielen. Fast identische Statistiken wie Max Domi, der ja ähnlich alt ist. Der hat 3 Tore mehr geschossen, 1 Assist weniger. Der Franz angesprochene Oliver Ekman-Larsson, zweitbester Scorer bei den Arizona Coyotes. So viel zur Western Conference. Es sei denn, ihr wollt dazu noch was loswerden. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas habe. Sean Horkoff von den Ducks für 20 Spiele gesperrt. Wegen for violating the league. Wie heißt es immer so schön? Violating the league's PED rules. So, glaube ich, wird es dann offiziell ausgedrückt. Also 20 Spiele Dopingsperre für Horkoff.
Bei den Ducks endlich nochmal ein Applaus. Endlich jetzt auch dreistellig bei geschossenen Toren.
Genau.
Also langsam fangen sie das Rollen an.
Und wie hat NHL.com so schön getitelt? Jetzt habe ich es vergessen, aber ich kann nochmal kurz drauf gehen. Verdammt. Genau. Six Quack. Zum Sieg. Gegen jetzt in der vergangenen Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum 6-2 gegen Boston. 6 Tore. Sechsmal Quack, Quack. 6 verschiedene Torschützen.
Und zur Division noch, dass wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Vincent Le Cavalier.
Ja, brutal.
Mit Rentenvertrag. Und jetzt fängt aber mal das Tore schießen an.
Ja, Wahnsinn. Stimmt. Das ist auch krass. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, also nicht nur im Powerplay, also am Anfang natürlich im Powerplay, aber dann macht er einfach seine Tore. Das ist krass. Wenn wir ganz kurz schauen, steht jetzt bei... Ja, 9 Spielen und 4 Toren, gell? Das ist nicht schlecht. Ich dachte auch, dass es so ein bisschen halt, dass der ab und zu mal, weiß ich nicht, für einen Lockerroom oder keine Ahnung, ein bisschen was weitergeben an die jungen Spieler, mal vierte Reihe, vielleicht mal Überzahl spielt, aber kriegt schon seine Einsatzzeit. Mal ganz kurz schauen, in welcher Reihe momentan spielt. Vinny Le Cavalier wird aktuell als dritte Reihe Center mit Dwight King und Trevor Lewis geführt. Ja, dann hast du bei den Kings wieder Kopitar, Carter, Le Cavalier als die ersten 3 Center. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. So viel zum Westen. Gehen wir rüber in den Osten.
Die Eastern Conference.
In der Atlantic Division weiterhin die Florida Panthers mit Jaromir Jagr und Co. auf Platz 1, 63 Punkte. Dann die Detroit Red Wings 58 Punkte, die Boston Bruins 57, Tampa Bay Lightning 56, die Montreal Canadiens 52 Punkte, Ottawa Senators 52 Punkte. Das sind die Mannschaften, die Chancen auf die Playoffs haben. Und dann auf 7 die Buffalo Sabres 44, die Toronto Maple Leafs auf Platz 8, letzter 43 Punkte. Franz, die Panthers immer noch vorne. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie es durchhalten, aber es sind jetzt noch, also es geht jetzt ins letzte Drittel der Saison schon langsam und sieht immer noch gut aus.
Ja, Florida ist an die Spitze gekommen, um da auch zu bleiben, da habe ich den Eindruck. Die spielen gut, die bleiben stabil, haben natürlich von ihrer starken Serie profitiert. Vor einigen Wochen haben wir auch thematisiert das letzte Mal. Und gewinnen immer noch mehr Spiele, als sie verlieren. Und das ist, glaube ich, dann schon mal eine ganz gute Ausgangsbasis, um tatsächlich dort vorne zu bleiben. Und wie gesagt, das kommt nicht von ungefähr. Die Mannschaft funktioniert gut. Das ist ein sehr homogenes Team. Das hat eine gute Mischung aus extrem erfahrenen Spielern wie Jager, aus jungen, aufstrebenden Spielern wie zum Beispiel Barkov oder in der Verteidigung natürlich Aaron Ekblad, Eric Goodbranson. Das macht alles viel her. Dazu Roberto Luongo, der eine klasse Saison spielt im Tor. Und wenn er mal nicht spielt, dann ist El Montoya auch richtig stark. Also das passt alles zusammen, das fügt sich ineinander. Und dieses Team hat tatsächlich richtig Feuer gefangen in den letzten ein, zwei Monaten. Steht da oben und wie gesagt, das ist auch absolut nicht unverdient. Und ich glaube auch, die werden da oben bleiben.
Huberto, Barkov, Jager ist die erste Reihe. Jager ist tatsächlich zweitbester Scorer. Da wird jetzt im Februar wird er 44. Hat schon 15 Tore gemacht. Der schleicht sich jetzt schon langsam. Was heißt schleicht sich? Der Bulldotz hat sich in der All-Time-Goalscoring-Liste und auch in der All-Time-Scorer-Liste arbeitet er sich nach vorne. Absolutes Phänomen. Vor kurzem ein Interview gelesen auf Spox.com mit ihm. Also der hat noch richtig Bock. Ich glaube, der hat überhaupt keine Lust aufzuhören. Ich glaube, der Spiel will noch 4-5 Jahre spielen. Ich dachte ja schon damals, als er in die KHL gegangen ist, dass es das jetzt war mit Jaromir Jagr. Aber nix. Dann, als er dann bei den Boston Bruins da nochmal war und auch in die Finals gekommen ist, hat für mich so ausgesehen, dass er einfach nicht mehr mithalten kann, dass ihm das zu schnell geht. Aber irgendwie findet er sich immer wieder neu und ist halt einfach auch, hat halt einfach Qualitäten, die man ihm nicht nehmen kann mit seiner körperlichen Stärke, mit der Art, wie er die Scheibe abschirmt. Dann natürlich der Schuss, der nicht so unwichtig ist. Also einfach fantastisch, finde ich.
Ja, zu Jager gab es beim Sun Sentinel aus Florida eine Geschichte zu, wie er so fit bleibt, haben sie mit dem Physio, mit dem Fitnesscoach von den Panthers gesprochen und er sagt, Jager hat meine Nummer auf Kurzwahl und wenn der mit mir trainieren will, dann geht das los, auch nachts um 10:30, wenn davor Spiel war oder am Tag davor Spiel war. Jager läuft durch, trainiert immer mit Bleiweste und mit Gewichten an den Knöcheln und macht dann auch mal Samstagabend von 10:30 bis Mitternacht Training und er sagt so im Schnitt, trainiert Jager 4,5 Stunden am Tag immer noch, weil er es einfach braucht, weil sein Körper das braucht, wo jeder andere Hockeyspieler sagt, puh, ich bin glücklich über jeden Tag, den ich kriegen kann, ist Jager so ein Phänomen, der sagt, nee, ich muss jetzt aber unbedingt noch irgendwie 2 Stunden auf dem Eis sein, weil ansonsten geht mein Körper kaputt.
Wenn ich mit meiner Hobbymannschaft 1,5 Stunden auf dem Eis bin, dann kann ich danach noch maximal ein Bier trinken, mehr geht nicht. Und also es ist unfassbar. Also eigentlich, der wird sich ja auch im Training, im normalen Training schon reinhauen und dass der dann noch weitermacht. In diesem Spox-Interview hat er gesagt, oder ist er auf das Gerücht angesprochen worden, dass er als 7-Jähriger 1000 Kniebeugen im Training gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, das ist richtig. Vielleicht ist es natürlich auch eine Legende, aber du musst halt einfach so hart arbeiten, wenn du in dem Alter noch mithalten willst. Und schaust also allein die Reihenpartner, du musst ja auch mit den eigenen Reihenpartnern mithalten, du musst ja auch in der Geschwindigkeit irgendwie da dranbleiben. Und Huberto und Barkov sind halt jetzt mal Anfang 20. Sei sie halb so alt. Das ist eigentlich unglaublich. Bei Selaner hat es mich auch fasziniert. Als Verteidiger sage ich jetzt nochmal, okay, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr mit Stellungsspiel und Erfahrung machen, aber als Stürmer musst du dann einfach auch noch laufen. Und wenn du, dann musst du doch trainieren. Also Jaromir Jagr und die Florida Panthers. Ja, das ist die positive Überraschung dieser Saison. Tabellenführer in der Atlantic Division. Sonst, Franz, von dir zu dieser Division noch ein bisschen Unruhe bei den Tampa Bay Lightning, Jonathan Drouin, da war ja ein bisschen spekuliert worden, dass er getradet wird. Ansonsten sind die ja auch voll mit dabei. Klar, die sind vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, aber Playoffs absolut in Reichweite für die Lightning. Die sind ja in der Vorsaison im Finale gestanden.
Ja, haben Tampa ist schon wieder in Schwung gekommen, kann nicht anders sagen. Also 8 der letzten 10 gewonnen, glaube ich, spricht für sich und absolut drin da im Kampf um die Playoff-Plätze. Wenn es so weitergeht, werden sie die auch erreichen. Die Drouin-Geschichte war ja, glaube ich, dass er ein AHL-Spiel geschwänzt hat und dann suspendiert wurde oder immer noch ist, unbestimmte Zeit. Wenn ich mich da nicht täusche. Also ja, da ist Unruhe drin. Die Vertragssituation mit Stamkos ist auch noch nicht geklärt, wobei man da hört, dass sie ihm jetzt auch so einen Langzeitvertrag hingeblättert hätten. Ich glaube, 8 Jahre.
Acht Jahre, ja.
Ja, genau.
Damit gab es auch schon Diskussionen, ob das nicht zu wenig ist oder nicht ein Witz ist für so einen Spieler. Aber ich meine, also... Was denn sonst?
Ja, das sind natürlich so zwei Geschichten, die sorgen sicherlich nach wie vor so für ein bisschen Unruhe. Aber das Team spielt aktuell sehr viel besser als noch in der ersten Saisonhälfte. Hatten jetzt auch natürlich wieder mehr oder weniger alle Mann an Bord. Also die Verletztenliste ist im Prinzip leer, außer Matthias Ölund, Langzeit verletzt. Aber ich glaube, den können wir dann tatsächlich schon außen vor lassen, was dieses Team angeht. Offensiv sind sie gut bestückt, Tyler Johnson kann wieder mitmachen. Also ich glaube, Tampa Bay wird eine starke zweite Saisonhälfte spielen und dann auch da wieder in den Playoffs für Furore sorgen.
Trotzdem, Stamkos zum Beispiel, der kann mehr. Von dem muss man eigentlich erwarten, dass er Topscorer ist in seinem Team. Und Kucherov hat jetzt zum Beispiel mehr, wenn auch plus 4 Scorerpunkte mehr und genauso viele Tore geschossen wie Stamkos 20. Also ich finde, vom Steven Stamkos erwarte ich eigentlich immer, dass der halt zumindest dann auch in der Scorerliste oder was die Tore betrifft vorne mit dabei ist. Und steht Patrick Kane halt mittlerweile bei 30 Toren und Stamkos hat halt 20. Und normalerweise ist er halt in den Top 3 bis 5 da in der Liste. Aber alles drin natürlich für die Tampa Bay Lightning. Ansgar, was machen wir mit den Montreal Canadiens? Sehr unglaublich eigentlich, wie die abrutschen in der Tabelle. Das ist jetzt auch alles noch in Ordnung. Also Playoffs natürlich auch da, absolut in Greifweite, 3 Punkte Rückstand auf die Wildcard-Plätze, Stand Mittwoch. Aber trotzdem, gerade so, ich glaube seit Anfang Dezember, irgendwie 2. Dezember oder so, war dieser Turning Point. Ja, seitdem geht es halt Vollgas bergab.
Genau. Carey Price hat ja angefangen, dann hatte er sich ja erst verletzt, so im November, war ein paar Wochen raus und dann haben sie gesagt, nee, du kannst schon wieder spielen. Dann hat er wieder ein paar Spiele gemacht und hat gemerkt, oh, die Verletzung ist wieder aufgebrochen und fehlt jetzt seit Ende November, Anfang Dezember. Wie gesagt, so der Turning Point, das ist fast deckungsgleich. Ich habe eine Quizfrage für euch. Seit dem 2. Dezember, wie viele Punkte hat Montreal geholt?
Ich habe mir selber was rausgeschrieben. Also ich kann dir Punkte pro Spiel sagen. Aber ich absolut weiß ich es nicht. Das werden so ungefähr, das sind 1,5 Monate. Das sind 45 Tage, das sind so 30 bis 30 Spiele. Nicht, dann müssten sie halt irgendwie weiß ich nicht. Ich würde jetzt irgendwie in Richtung
11.
Ja, genau, okay.
Krass. 11 Punkte. Die zweitschlechteste Mannschaft in dem Zeitraum sind die Sabres mit 21.
So, ja, ich habe mir hier ausgeschrieben, seit 3. Dezember 0,23 Punkte pro Spiel.
Ja. Ihre Bilanz seitdem sind 5 Siege, 18 Niederlagen und 1 Overtime-Loss. Und von den 5 Siegen sind auch noch 2 im Shootout. Also da geht's komplett den Bach runter. Das ist kompletter Panikmodus angesagt. Da werden momentan auch Linien im Angriff komplett zusammengewürfelt aus Youngstern mit 4. Reihe Stürmern. PK Subban wurde letzte Nacht beim Spiel gegen die Blue Jackets. Sie haben Back-to-Back gegen die Blue Jackets 5-2 verloren. Das sagt im Grunde auch schon alles aus. Und dann pfeifen die Fans PK Subban aus, die eigenen Fans. Wobei das der einzige ist, der so in dieser in der Vergangenheit irgendwie noch ein bisschen Leistung aufs Eis gebracht hat. Dazu GM Marc Bergevin, der guter Freund ist vom Coach Michel Therrien und ihm weiter die Treue hält, das im Interview gesagt hat, nach dem Motto, wenn er bleibt oder wenn er gehen muss, dann liegt das an mir. Was im Grunde heißt, entweder schmeißt du deinen Freund raus oder du wirst rausgeschmissen und danach fliegt dein Freund raus. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt bis zum Saisonende noch werden soll bei Montreal, weil da läuft einfach gar nichts zusammen. Null. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie das jetzt besser werden soll auf einmal.
Aber man kann es ja auch nicht nur an Carey Price festmachen, weil das ist ja wirklich der einzige Namhafte, der verletzt ist. Also die haben ja alle an Bord.
Die, ja, eben. Also
spielen ja eigentlich mit der Mannschaft, die am Anfang also super gespielt hat, nur halt ohne Carey Price. Oder ist es tatsächlich so, dass halt der, klar, ist es halt der beste Torwart der Welt, aber irgendwie muss man das doch dann auch in der Spielweise kompensieren können.
Ja, also wahrscheinlich. Also ja. Ketzer würden jetzt sagen, mit einem richtig guten Trainer würden die das machen. Also ich glaube, bei so bei Habs-Fans geht die Meinung bei Terrien auch so ein bisschen auseinander, was das angeht. Aber eigentlich, ich denke, das hat sich jetzt einfach so ein bisschen hochgeschaukelt. Gut, es war natürlich blöd gelaufen, dass sich Price dann direkt wieder verletzt hat. Muss man mal so in die Medical-Abteilung gucken, wer da auf einmal den Daumen hochgegeben hat, nach dem Motto, der ist aber matchfit und das hält jetzt auch alles. Ja, und ansonsten ist das, glaube ich, jetzt so nach und nach so ein bisschen gebröckelt, weil das hatten die Canadiens halt so in den letzten Jahren nicht. Ich meine, ich kann jetzt mit Toronto-Brille gut sprechen, dass da so eine Saison kollabiert, das kommt bei uns alle paar Jahre mal vor, da sind wir drauf eingestellt. Sind wir eher enttäuscht, wenn das mal eine Saison nicht passiert. Aber bei den Canadiens gab es das ja eigentlich gar nicht. Da ist immer konstant gespielt worden und dann greift das eine Rädchen nicht und dann verstehen sich, dann kriegt man hinten ein paar Tore mehr rein, weil der Konten, so gut er da den Replacement gibt, ist halt nicht Carey Price. Das heißt, man kassiert mehr Tore, verliert mehr Spiele, dann gehen Köpfe runter. Ja, und dann wirft der Coach im Panikmodus Sachen durcheinander und dann funktioniert noch weniger, weil man sich auf dem Eis nicht mehr versteht und so greift eins zum anderen.
Franz, von dir noch was zu den Canadiens oder insgesamt zu dieser Division?
Ich glaube, Montreal hat irgendwann schon Mitte, Ende Dezember verpasst, sich da mental drauf einzustellen, auf die Situation. Also um da nochmal drauf anzuschließen, die sind halt in diesem Strudel drin und kommen da jetzt auch so nicht mehr raus, weil das mittlerweile so verkrampft und unabgestimmt da alles funktioniert. Das wird verdammt schwer. Ich weiß auch nicht, sollte Carey Price dann irgendwann zeitnah hoffentlich aus Sicht der Canadiens mal wieder mit dabei sein, ob es dann sofort besser wird. Also da ist einiges, was da am Argen liegt. Und das nochmal gerade zu biegen in der Saison, das wird schwer.
Dann haben wir zum Abschluss noch die Lieblingsdivision von Franz Büchner, nämlich die Metropolitan. Weil da die Columbus Blue Jackets spielen. Nein, weil da die Washington Capitals Tabellenführer sind. Und zwar nicht nur in dieser Division, sondern ja auch die beste Punktzahl der kompletten Liga mit weniger Spielen als die anderen Mannschaften, die da vorne stehen. 73 Punkte für die Capitals, dahinter dann die New York Rangers 59, die Islanders 56 Punkte, auf Platz 4 die Pittsburgh Penguins, die sie ein bisschen gefangen haben mit 55 Punkten, genauso wie die New Jersey Devils 55 und die Carolina Hurricanes 54 hinten. Auf Platz 7 die Philadelphia Flyers, 48 Punkte und abgeschlagen die Columbus Blue Jackets mit 43 Punkten. Auffällig auch in dieser Division, Ansgar, dass das Playoff-Rennen eigentlich schon sehr, sehr spannend ist. Also wir können jetzt im Osten in der Atlantic Division die Sabres und die Maple Leafs streichen, hier jetzt in der Metropolitan die Flyers und die Blue Jackets, vielleicht die Flyers sogar noch nicht ganz so. Und maximal zwei Mannschaften pro Division sind ein bisschen abgeschlagen. Alle anderen kämpfen um die Playoffs. Das ist lustig und auch in dieser Metropolitan Division ist es spannend.
Ja, und das, ich weiß, da haben wir letztes Jahr drüber geredet, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir bei der, vor allem in der Eastern Conference, einen Zeitpunkt hatten, wo im Grunde die 8 Playoff-Teilnehmer schon so gut wie feststanden, bevor dann aus dem Nichts Ottawa noch von hoch drängte. Aber ansonsten ist es dieses Mal wirklich ein viel schöneres Bild, sag ich mal, dass jetzt noch so viel offen ist im Playoff-Rennen. Also vor allem in der Metropolitan Division, du hast Pittsburgh angesprochen, die sich gefangen haben. Und ansonsten, dass halt auch die New Jersey Devils und die Carolina Hurricanes komplett unerwartet dann noch im Playoff-Rennen drin sind. Die beiden New Yorker Clubs, ja gut, bei den Islanders ist es ein bisschen knapper, aber die sind eigentlich solide genug, um das zu schaffen. Die Capitals ja sowieso. Aber ja, es ist schön ausgeglichen und da gibt es auf jeden Fall noch jede Menge schöne Duelle.
Franz, alles in Ordnung in Washington, oder? Weiterhin.
Ja, abgesehen vom Schnee. Also aktuell ist echt eine komische Phase für die Capitals, weil die spielen nicht zurzeit. Also das letzte Spiel war letzte Woche Dienstag. Das ist über eine Woche her. Jetzt sind am Wochenende zwei Spiele ausgefallen wegen dem Schneesturm an der Ostküste. Und jetzt spielt man noch einmal, also jetzt die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und dann ist All-Star-Break und dann ist wieder eine Woche Pause. Also ganz, ganz komisch irgendwie. Also kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Mal schauen, weil aktuell der Lauf, den sie haben, eher schon die gesamte Saison über, ist fast schon historisch gut, wie ich gelesen habe. Also wenn das so weitergeht, dann kann man da eine richtig fette Saison hinlegen. Also aktueller Pace ist 130 Punkte in der gesamten Saison. Das werden wir mal sehen, ob das so passiert. Aber ja, es ist abgesehen davon alles ganz wunderbar.
130 Punkte wäre Bestwert für die Capitals, wäre wahrscheinlich auch in der Liga-Geschichte schon relativ weit vorne, oder?
Ist das schon mal? Das wäre auf jeden Fall die beste Ausbeute seit 2005. Seit die Red Wings 124 Punkte aufgestellt haben. Mhm. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen jetzt tatsächlich im Kopf, aber das ist natürlich schon eine gewaltige Summe an Punkten,
wenn es so weitergeht. Du hast vorher schon Jewgeni Kuznetsov gedraftet für dein Team. Der ist Topscorer bei den Capitals. Erzähl uns ein bisschen was über den. Der ja schon so, also jetzt wenn man sich in den letzten Jahren die Capitals anschaut, klar, Ovechkin sofort immer, dann würde ich dann danach halt, gerade was die offensiven Spieler anbelangt hat, Backstrom nennen, aber Kuznetsov hat sich ja auch jetzt schon in den letzten Jahren so ein bisschen Namen gemacht, aber jetzt ist er tatsächlich halt wirklich ja, absolut angekommen und eben bester Scorer.
Kuznetsov jetzt in seiner zweiten vollen Saison bei den Capitals, haben sie ja schon 2010 gedraftet in der ersten Runde und dann hat man sehr, sehr lange gewartet. 4 Jahre fast, bis er tatsächlich mal aufgetaucht ist, hat dann noch lange in der KHL gespielt, in der Heimat und sich dort weiterzuentwickeln, kam dann Ende der Saison 13-14 für den Schlusssport, die Saison, die da nicht zu den Playoffs gereicht hat. Und jetzt in seiner zweiten vollen Saison in der Liga sieht man einfach den Entwicklungsprozess, den dieser junge Spieler durchmacht und es ist einfach großer Spaß, ihm zuzuschauen, weil der als Passgeber, ich weiß nicht, ob der tatsächlich jetzt schon besser ist als Backstrom, aber er ist auf einem ähnlichen Niveau und der macht vor allen Dingen überraschende Dinge, wie häufig ich schon gesehen habe, dass Kuznetsov hinterm Tor steht und dann plötzlich nochmal diesen Reverse-Pass hinterm Rücken irgendwie an der kurzen Seite nochmal vors Tor spielt und der Goalie und alle Verteidiger quasi schon auf dem Weg zum anderen Pfosten sind und dann ein Mitspieler da ins leere Tor einnetzen kann sozusagen. Also der macht Dinge möglich, weil er einfach ein Playmaker ist und ja, jetzt ist es wirklich seine Breakout-Season, macht richtig Spaß und als Center der zweiten Reihe gibt er dem Team natürlich da auf der Position auch nochmal eine Riesentiefe, also die Center-Position, die in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem war, ist spätestens seit dieser Saison in Washington kein Problem mehr, da sind sie so tief besetzt wie, glaube ich, kaum ein zweites Team in der Liga.
Da hatten wir auch in der Vorsaison öfter mal drüber gesprochen, hattest du gesagt, das ist die größte Baustelle, dass sie da eben einen Center brauchen hinter Backstrom und wer könnte es denn sein? Jetzt haben sie ihn wohl gefunden und führen die Liga an mit 73 Punkten. Ansgar, von dir noch was zu dieser Metropolitan Division? Rangers, Islanders, Penguins hatten wir da. Also eigentlich ist das so wie fast so, wie man es erwarten konnte, oder?
In der Tabelle. Ja, so, ja, also von den momentanen Playoff-Platzierungen auf jeden Fall. Wie gesagt, dass die Devils und die Canes da so nah dran sind, überrascht, aber wer weiß, sind ja noch 30, 35 Spiele zu spielen, inwieweit die sich da halten können oder halten wollen. Ich denke, bei beiden Teams steht dann auch eher so die Sache Richtung weiter rebuilden, anstatt irgendwie noch auf Druck mit dem jetzigen Kader irgendwie mal Playoff nur um der Playoffs willen, weil das will ja auch keiner so wirklich einfach nur in die Playoffs kommen, um dann in der ersten Runde gegen die Capitals in 4 zu verlieren. Da ist dann das Denken, glaube ich, bei vielen Clubs dann eher gut, dann bis zur Trade-Deadline werden wir noch ein paar Leute los und dann probieren wir es im nächsten Jahr richtig. Aber das müssen sich dann die Devils und die Hurricanes in Ruhe angucken in den nächsten Wochen. Sie haben jetzt eine Woche Pause zum Entspannen.
Das wird auch interessant, was dann bei der Trade-Deadline wieder, was dann da los ist, weil viele Mannschaften wahrscheinlich noch nicht wissen, sind es jetzt tatsächlich Seller oder Buyer. Wie sollen sie sich verhalten? Weil es einfach so eng ist. Also auch das verspricht Spannung in der NHL. Ich habe noch eine Geschichte von den Pittsburgh Penguins, und zwar von Heiko Oldup, der ja für, ich glaube, unter anderem die DPA in den USA ist, hat auf Twitter geschrieben unter @HeikoOldup, war wohl mit Erich Kühnhackl im Eishockey und hat eben Tom Kühnhackl zugeschaut. Und dann hat er geschrieben, als Erich Kühnhackl nach dem Spiel auf seinen Sohn wartet, fragt ihn ein Ordner, ob er auch mal Eishockey gespielt hat. Antwort, ein bisschen. Also Deutschlands Eishockeyspieler des Jahrhunderts ist da, weiß ich nicht, ob er so bescheiden war oder ob das einfach weil er halt einen Gag machen wollte. Fand ich ganz witzig. Also Tom Kühnhackl steht bei den Pittsburgh Penguins weiterhin im Kader, haben ihn nicht runtergeschickt wieder, oder? Nee, der ist glaube ich noch mit dabei. Schauen wir mal ganz kurz, wie er gepunktet hat, ob er schon gepunktet hat.
Eine Vorlage hat er noch, oder?
Kühnhackl. Steht noch nicht drin in der Scoring-Liste. Doch, 8 Spieler hat er gemacht, eine Vorlage. Genau, richtig. Ansgar. Ein Assist. Und aktuell geführt in der dritten Reihe mit Eric Fehr und Brian Rust. Habt ihr noch was? Schön. Dann bedanke ich mich bei Ansgar Löcke auf Twitter zu finden unter @ansgarius_90. Danke dir, Ansgar.
Gerne.
Und bei Franz Büchner von Sport1 @FranzBüchner mit UE. Danke, Franz.
Jawohl.
Alle Episoden des Vorchecks gibt's auf www.checkpot.fm oder über euren Podcatcher. Ich hoffe, dass der Sports-Feed jetzt dann auch mal angenommen wird von iTunes. Dann gibt's auch verschiedene Feeds. Also wenn ihr nur Sports hören wollt und keinen Fußball, könnt ihr dann einen extra Sports-Feed abonnieren. Aber ihr könnt natürlich auch unsere Fußball-Episoden anhören. Jeden Montag sprechen wir über die Bundesliga und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Schreibt uns da, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir besser machen können. Und eine Facebook-Seite gibt es auch. www.facebook.de/dervorcheck. Das war's. Danke nochmal an Ansgar und an Franz. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @Fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.